Auf den ersten flüchtigen Blick würde man sie vielleicht für ein Staubkorn halten, eine winzige Erzwespe, die kaum so groß ist wie ein Stecknadelkopf.
Also was man sieht, ist eigentlich nur so ein kleiner schwarzer Punkt, der vielleicht Flügel hat. Mit bloßem Auge kann man da gar nichts eigentlich unterscheiden.
Findet Michael Haas, Doktorand der Uni Hohenheim am Naturkundemuseum Stuttgart. Unter dem Mikroskop aber zeigt sich die Erzwespe in voller Pracht.
Der Vorderkörper und der Kopf schimmert leicht bläulich, ist aber eher schwarz sonst. Und der Hinterleib, der geht so ins Hellbräunliche jetzt in dem Fall. Und die kleinen Antennen, die sind so gelbbräunlich, genauso wie die Beine auch.
Über viele solch winziger Insekten weiß die Wissenschaft fast nichts. Kaum jemand kann sie bestimmen, es fehlen verlässliche Namen. Über ihre Lebensweise ist meist nur wenig bekannt. Dabei geht es hier um tausende Arten allein in Deutschland. Kleinste Mücken, Fliegen und Wespen, die schon allein aufgrund ihrer schieren Menge eine entscheidende Rolle für unsere Ökosysteme spielen dürften. Sie dienen zum Beispiel Vögeln und Fledermäusen als Futter. Schlupfwespen halten Schädlinge in Schach. Schätzungen zufolge machen diese Gruppen je nach Standort bis zu 3/4 aller Fluginsektenarten aus. Eine eigene, oft verborgene Welt. Die Forschung versucht nun, Licht ins Dunkel zu bringen. Traditionell werden Insekten anhand äußerer Merkmale bestimmt. Bei der Erzwespe unter Mikroskop deuten diese auf eine Art hin mit dem lateinischen Namen Spinterus dubius.
Die Wespe ist eigentlich überall zu finden, wo es Klee gibt. Und im Klee gibt es sogenannte Spitzmausrüssler heißen die, die zu den Rüsselkäfern auch gehören. Das sind kleine schwarze Käfer, die auch nicht viel größer sind als die Wespe, also so 3 bis 4 Millimeter ungefähr. Und die Wespe ist ein Parasitoid dieser Käfer. Also die Larve der Wespe ernährt sich von der Käferlarve oder Käferpuppe.
Aber Klee-Erzwespe ist nicht gleich Klee-Erzwespe. Mithilfe genetischer Untersuchungen konnte Haas nachweisen, es handelt sich um mindestens 2 Arten. Solche Genanalysen sind heute zentral für die Insektenforschung, erklärt Lars Krogmann, Professor für systematische Entomologie an der Uni Hohenheim und übergangsweise wissenschaftlicher Leiter des Naturkundemuseums Stuttgart.
Da verwenden wir das sogenannte DNA-Barcoding. Das ist ein ganz kleiner Teil des Genoms. Das ist sozusagen ein charakteristischer Bereich, den man so als Fingerabdruck für diese Art dann verwenden kann. Und das hilft uns bei der schnelleren Identifikation und auch bei der schnelleren Diagnose von solchen Arten.
Derzeit arbeiten die Forschenden an einer allgemein zugänglichen Datenbank der Barcodes schwierig zu bestimmender Insektenarten. Wie bei einem Fingerabdruck steht jeder Barcode für eine eigene Art.
Diese Barcodes helfen uns auch, neue Arten zu entdecken. Wenn wir nämlich jetzt Gruppen haben, von denen wir dachten, das sei nur eine Art, und die Barcodes können uns dann zeigen, es sind 2 oder 3 verschiedene, dann können wir wieder genauer hinschauen, finden vielleicht tatsächlich Unterschiede, die wir vorher nicht gesehen haben.
So war es auch bei Spinterus dubius, der Erzwespe, die Michael Haas erforscht hat. Am Computer hat er digitale Großaufnahmen von rund 100 Exemplaren genauer vermessen und mithilfe spezieller Software nach Mustern gesucht.
Es hat sich nämlich gezeigt, dass die eine Art im Verhältnis zu der Flügellänge einen etwas längeren Hinterleib beispielsweise aufweist oder die Form der einzelnen Antennenglieder ist unterschiedlich. Und zwar habe ich bei der einen Art eher langgezogene Antennenglieder und bei der anderen Art eher gestauchte Antennenglieder.
Außerdem hat der Biologe rund ums Museum, aber zum Beispiel auch bei Tübingen und auf der Schwäbischen Alb, tausende Kleeblüten gesammelt und gewartet, bis sich an den darin sitzenden Rüsselkäfern auch Erzwespen entwickelten. Die einen Wespen kamen nur auf Rotklee vor, die anderen auch auf Feldklee und Weißklee. Ein weiterer Beleg, dass es sich um unterschiedliche Arten handelt. Ob eine davon wirklich noch nie beschrieben wurde, muss Haas nun noch prüfen, aber die Chancen stehen nicht schlecht.
Wenn man jetzt zum Beispiel nur von den Erzwespen ausgeht, momentan geht man davon aus, dass rund 22.000 Arten beschrieben sind, weltweit in dieser Gruppe. Aber Schätzungen gehen davon aus, dass es 500.000 sind, also 500.000.
Mithilfe moderner Methoden hat Haas immerhin schon rund 40 bekannte Erzwespenarten neu für Deutschland nachgewiesen. Der Insektenkundler Lars Krogmann hat auch schon Arten entdeckt, die vor 30 Millionen Jahren gelebt haben, in fossilen Fliegenpuppen, die aussehen wie kleine Kieselsteine. Bei sogenannten Mikro-CT-Untersuchungen werden die zerbrechlichen Fossilien mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. So entstehen 3D-Modelle des Inneren.
Wir haben diese Puppen dann gescannt und haben in über 50 von diesen Puppen fossile Wespen gefunden. Also nicht die Fliegen, die man eigentlich darin vermutet, sondern die Gegenspieler, die damals schon diese Fliegen parasitiert haben und konnten dann 4 verschiedene Arten aus diesen Parasitoiden noch identifizieren.
3D-Modelle auf Basis von Mikro-CT-Aufnahmen sind auch bei heute noch lebenden Arten nützlich. Etwa bei einer Wespenart, die Marina Moser, eine Doktorandin von Lars Krogmann, neu entdeckt hat. In der Vergrößerung zeigte sich, dass die Wespe am Hinterleib ganz besondere Dornen hat, die es sonst bei diesen Wespen so nicht gibt.
Und wir sind jetzt gerade dabei, durch 3D-Modelle herauszufinden, was diese Funktion ist. Wir haben jetzt also so ein Metallwerkzeug mit Kooperationspartnern aus der Industrie basierend auf diesen Dorn entwickelt und wollen jetzt schauen, wie unterscheiden sich dieses Werkzeug im Vergleich zu einem glatten Werkzeug. Was ist genau der mechanische Unterschied? Weil so unterscheidet sich ja auch diese Wespe von allen anderen Arten. Und wir nehmen an, dass die in irgendein spezielles Pflanzenmaterial hineinsticht, in einen Pflanzenstängel oder vielleicht auch in Holz oder in eine Pflanzengalle hinein und dass da diese Haken so eine Art Widerstand bieten können.
Eine andere Doktorandin nutzt die Mikro-CT-Methode, um Eier von Schmetterlingen zu durchleuchten. So will sie mehr erfahren über die Entwicklung von Schlupfwespen, bevor sie geschlüpft sind. Lauter Methoden, die dabei helfen, die große Welt kleinster Insekten besser zu verstehen. Das ist unter anderem deshalb wichtig, weil die Forschenden annehmen, dass auch und gerade diese Arten vom Insektensterben betroffen sind. Es gehe eben nicht nur um neue Namen in einer Datenbank, betont Insektenforscher Fachmann Lars Krogmann.
Sondern wir wollen natürlich auch wissen, was machen diese Insekten im Gegensatz zu denen, die wir schon kannten und welche Bedeutung hat es für die Ökosysteme, auch für uns. Und dann, wenn wir diese Informationen haben, können wir natürlich zukünftig solche Insekten auch besser schützen, weil wir dann wissen, die brauchen diese Pflanzen, die brauchen diese Insekten, die brauchen diese Lebensräume und die müssen wir erhalten.